Ja, entgegen meiner üblichen Gewohnheit werde ich heute doch die ganze Geschichte behandeln. Und nicht nur ein paar Verse, Reinhold. aber nicht erschrecken, gell? Es bleibt bei der gleichen Zeit wie immer. Wir sollten uns die Geschichte einmal anhören. Die eine von vielen, die auch sehr interessant ist für ganz bestimmte Erkenntnisse und das, was wir brauchen so in unserem täglichen Leben. Du kannst es genießen, indem du zuhörst. Wer unbedingt mitlesen will, kann das natürlich auch machen in seiner Bibel. Aber manchmal ist ja durch Übersetzungsunterschiede auch die Aufmerksamkeit gestört, sodass du wahrscheinlich besser dran bist, ausnahmsweise mal jetzt, wenn du aufmerksam zuhörst, bis ich die Geschichte gelesen habe. Und dann wollen wir uns ein paar Höhepunkte daraus anschauen. Jesus ist also unterwegs von Judäa, das ist da, wo Jerusalem ist, hinauf in den Norden Israels nach Galiläa, das Galiläa der Nation, da wo das See Genezareth ist. Wer Israel kennt, der kann sich das vorstellen. Oben der See Genezareth im Norden von dem heutigen Israel und im Süden das sogenannte Tote Meer, das Salzmeer. Und auf Höhe des Salzmeers, auf der nördlichen Seite etwa, ist, wenn man nach Westen geht, Jerusalem, die judäischen Berge. Und genauso zwischen dem See Genezareth und dem Salzmeer, in der Mitte ungefähr, ist Samaria. Das heißt, zwischen Judäa und Galiläa liegt Samaria. Das ist die Stelle in der Mitte, an der Abraham schon geopfert hat, wo es wie hier die Quelle Jakobs ist, der Brunnen Jakobs, wo ja diese Frau sitzt, über die wir gleich sprechen werden. Und es ist dieselbe Gegend, wo auch die beiden Berge sind. Wie hießen sie zum Beispiel Ebal und Gerasin. Das ist die Stelle, wo Israel, als es das verheißene Land einnahm, vom Jordan, von der Ostseite, auf die Westseite gegangen ist. Da sind sie einmarschiert in Israel, nördlich von Jericho. Und da spielt die Geschichte, genau mitten in Israel, allerdings eben hier in Samaria. Damals müssen wir noch wissen, ich werde später noch vielleicht darauf zu sprechen kommen, war ja Judäa und das der jüdische Teil des Israel eigentlich das, wo die Juden meinten, die alleine wären gerettet und der Rest hat Pech gehabt, weil im Norden durch die Vertreibung des Hauses Israel 700 Jahre vor der Zeitrechnung ja andere Völker auch angesiedelt worden sind, zumindest teilweise, und das Restvolk Israel, was dort noch war, hat sich dann mit denen vermischt. Es gab auch eine Assimilation der israelitischen Gene, über die will ich heute nicht reden, sodass die Samariter im Grunde auch Nachkommen Jakobs waren, Nachkommen Israels, aber aufgrund der Verhältnisse, in denen sie leben mussten, auch nach der Rückführung des jüdischen Teiles aus Babylon, wurde ihnen untersagt, einen Tempel mitzubauen, sodass sie in Samaria, also in der Mitte von Israel, sich selbst eingebaut haben und sich sozusagen oder nachträglich nochmal nach der Zurückführung des jüdischen Teiles aus Babylon nochmal isoliert worden sind von dem israelitischen Glauben und den Gebräuchen, die die Juden in Anführungszeichen damals hatten, sodass es auch den samaritanischen Pentateuch gibt, das heißt die fünf Bücher Mose, die leicht abgewandelt worden sind durch die Schriftgelehrten der Samariter, dass man gewisse Städtenamen und Personennamen geändert hat, das ist aber eigentlich geringfügig, und dass man den Messias nicht Messias nennt, sondern den Wiederkehrenden. Aber ansonsten ist alles gleich. Gell? Sie glauben genau das gleiche Alte Testament, zumindest die fünf Bücher Mose, wie das auch die Juden, das heißt das Haus Juda, was aus Babylon zurückkam, geglaubt hat. Diese Geschichte muss man kennen. Das heißt, die Juden mochten die Samariter nicht. Auch in Galiläa hatten sie nichts verloren. Das war das Galiläa der Nationen. Also alles, was nördlich der judäischen Berge war zur Zeit Jesu, war verachtet, geächtet und mit denen wollte man nichts zu tun haben. Und jetzt geht Jesus von Judäa nach Galiläa und da muss er durch Samaria. Und das ist die Geschichte. Und ich lese jetzt mal diese, wie hast du gesagt, 38 Verse. Ich habe sie gar nicht gezählt. Das geht beim Vers 7 los. Da kommt eine Frau, also Jesus geht durch Samaria und macht Rast an einem Brunnen. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen und Jesus sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Nebenbemerkung im Bibeltext, denn seine Lernenden waren weggegangen in die Stadt, auf dass sie Speise kauften. Jetzt geht es weiter. Es sagt ihm nun die Frau, die Samariterin, wie bittest du, obwohl du Jude bist, von mir zu trinken, von einer Frau, die Samariterin ist? Nebenbemerkung im Bibeltext, denn die Juden verkehrten nicht mit Samaritern. Das, was ich gerade erzählt habe, gell? Das war das Problem. Und Jesus antwortet und sagt zu ihr, wenn du die Schenkgabe Gottes wahrgenommen hättest und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendes Wasser. Reden wir gleich drüber. Die Frau sagt zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du daher das Wasser, das Lebende? Da hat man an richtiges Wasser gedacht. Gell? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Er selbst trank auch aus ihm und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sagte zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, von diesem Brunnen, an dem sie saßen, wird abermals dürsten. Welcher aber von dem Wasser trinken würde, welches ich ihm geben werde, den wird keinesfalls dürsten, hinein in den Äonen, bis zum Ende der Zeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das hinein in äonisches, das heißt verborgenes Gottesleben sprudelt. Die Frau sagt jetzt zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, auf das mich nicht dürste und ich nicht nochmals hierher komme, um zu schöpfen. Die hat gedacht, prima, gell? Dann kann ich mir die Mühe sparen, in der Wärme Wasser zu schöpfen. Er sagt zu ihr, geh fort und rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortet und sagt zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus sagt zu ihr, du hast ideal geantwortet. Ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hattest du und welchen du nun hast, er ist nicht dein Mann. Dies hast du wahr geredet. Jetzt ist sie verblüfft. Gell? Die Frau sagt zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter, es lenkt sie ab von ihrem Problem, gell? Unsere Väter beteten in diesem Berggebiet an und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort ist, wo es nötig ist, anzubeten. In Judäa, gell? Jesus sagt zu ihr, Frau, glaube mir, dass eine Stunde kommt, da ihr weder in diesem Berggebiet noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht wahrnehmt oder kennt. Wir beten an, was wir wahrnehmen oder kennen, da die Rettung aus den Juden ist. Jedoch es kommt eine Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche, die ihn anbeten. Gott ist Geist. Und denen, die ihn anbeten, ist nötig, in Geist und Wahrheit anzubeten. Die Frau sagt zu ihm, ich nehme wahr, dass der Messias kommt. Der Christus genannte. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkünden. Jetzt sagt Jesus zu ihr, Ich bin es, der zu dir Sprechende. Jetzt wendet die Geschichte. Währenddem kamen seine Lernenden, seine Jünger und staunten, dass er mit einer Frau sprach. Also muss man wissen, Juden reden mit Samaritern nicht. Aber ein Rabbi mit einer Frau, das ist noch viel schlimmer. Gell? Frauen haben mit Religion, Theologie nichts zu tun, im damaligen Denken. Gell? Jetzt schauen sie, dass er mit einer Frau redet, sie trauen sich aber nichts zu sagen. Allerdings sagte keiner, was suchst du oder was sprichst du mit ihr? Die haben nur laut gedacht für sich, gell? Und haben ihm nichts gesagt. Jetzt geht's weiter. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Menschen in Sychar, einer samaritischen Stadt, geht sie zurück und sagt zu den Menschen, wohlan, nehmt wahr, einen Menschen, der mir alles sagte, was ich tat, ist dieser nicht etwa der Christus? Und sie kamen daher aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Viele Leute haben das gehört, und zwar, die wollten wissen, was ist das für ein Kerl, gell? Und kamen aus der Stadt. So, jetzt die Geschichte wieder, eine kleine Wendung. In der Zwischenzeit, während die Frau in die Stadt geht und das erzählt, in der Zwischenzeit baten ihn die Lernenden, die Jünger, und sagten, Rabbi, iss etwas. Was sagt Jesus? Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht wahrnehmt, die euch nicht bekannt ist. Daher sagten die Lernenden, die Jünger zueinander, brachte etwa jemand ihm zu essen? Also hat er schon gegessen, gell? Weil er von uns gar nichts zu essen will. Jetzt wollen wir extra in der Stadt einkaufen und jetzt will er nichts essen. Gut, Jesus sagt zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich sandte und sein Werk vollende. Sagt ihr nicht, es ist noch 4 Monate und die Ernte kommt? Nehmt wahr, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Gegenden an, da sie schon weiß sind zur Ernte. Der Erntende empfängt Lohn und sammelt Frucht hinein in äonisches Leben, auf das sich sowohl der Sehende als auch der Erntende zugleich freuen. Denn in diesem ist das Wort wahr, ein anderer ist der Sehende, wenn ein anderer der Erntende. Ich sende euch zu ernten, um was ihr euch nicht gemüht habt. Andere haben sich gemüht und ihr seid in ihre Mühe eingetreten. Das war jetzt die theologische Belehrung Jesu für seine Jünger aufgrund des Essens, was sie nicht kannten. Jetzt geht's weiter. Aus jener Stadt aber glaubten viele der Samariter an ihn wegen des Wortes der bezeugenden Frau. Die hat auch gesagt, er sagte mir alles, was ich tat. Da haben die Samariter geglaubt, das ist der Prophet. Als nun die Samariter zu ihm kamen, die vielen aus der Stadt, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb dort 2 Tage. Und viel mehr glaubten wegen seines Wortes. Und die es viel mehr, die geglaubt haben, die sagen jetzt, wir glauben nicht mehr wegen deines Wortes zu der Frau oder wegen deines Bezeugens, denn wir selbst haben gehört und haben wahrgenommen, dass dieser wahrhaftig der Ritter des Kosmos ist. Der Ritter der Welt. Eine schöne Geschichte, gell? Und wenn man die Hintergründe ein wenig kennt, dann wird das auch hier und da schon verständlich. Jetzt ein paar Einzelheiten. Jesus kommt also aus Jerusalem, kommt nach Sychar an den Jakobsbrunnen. Die Frau aus Samaria kommt, sie sagt ihm, gib mir zu trinken. Und ja, er sagt dann, oder die Lernenden, muss man sagen, die dabei waren, die sind weggegangen. Zunächst mal haben sie Essen gekauft. Und jetzt muss man wissen, wie ich schon gesagt habe, dass normalerweise Juden nicht mit Samaritern reden. Und die Vorgeschichte, ich habe sie schon vorweggenommen, 700 vor Zeitrechnung, das müsste man noch anfügen, etwa 700 Jahre vorher, als das ja passierte, wurde ja das Nordreich Israel durch Assyrien weggeführt, zumindest die meisten von denen, nicht alle, sind also etliche Einwohner auch zurückgeblieben. Und sie wurden weggeführt, mehrheitlich nach Norden, hinein in Westeuropa oder Ostasien, könnte man auch sagen, und haben sich dann verteilt über die derzeit seienden Nationen. Das waren nicht viele, die Bevölkerung damals war noch sehr dünn. Und jetzt sollten wir noch wissen, als Hintergrundinformation, es war ein anderes Thema, dass das Nordreich Israel den Führungsstamm Ephraim hatte. Und Ephraim hatte den Nährungssegen durch Josef, respektive Gott, bei dem Segen auf dem Sterbebett des Josef. Wir kennen die Geschichte mit den gekreuzten Händen, wo es um Ephraim Manasse ging. Und der Ephraim als Führungsstamm des Nordreiches hat er Mehrungssegen, deswegen heißt sein Name ja auch doppelt fruchtbar. Die Doppelfruchtbarkeit, wie wir wissen, auch im biblischen Namen, das hat alles seine Bedeutung. Das heißt, er hatte also eine stärkere genetische Veranlagung, wenn es um die Verbreitung des israelitischen Samens geht, sodass wir nicht falsch liegen, wenn wir annehmen, dass das Nordreich, als es da weggeführt worden ist, erstens sich in den Nationen weiterentwickelt hat und die Zurückgebliebenen dann durch ihre genetische Verdopplung, um es mal so zu nennen, dann die eingewanderten Assyrer zum Beispiel auch mit der Zeit assimiliert haben. Sodass wir hier, wie die Frau selber sagt, Nachkommen Jakobs vorfinden, die allerdings eben von den Juden als Nationenleute nicht geachtet worden sind. Das ist die Geschichte. Und die Frau macht hier einen Lernprozess durch. Zuerst sagt sie, du bist ein Jude. Warum redest du eigentlich mit mir? Dann sagt sie, du kennst mein ganzes Leben, du musst ein Prophet sein, ein Prophet. Und dann geht es in die Stadt und erzählt das allen und kommt inzwischen zu seiner Überzeugung, das müsste der Christus sein, der Messias, der noch kommt. Verstehst du? Also in einem Tag hat sie sozusagen, ist sie zum Glauben gekommen. In einem Tag durch die Rede Jesu, der ja als Wasser des Lebens dagestanden hat, hat sie verstanden, das ist nicht nur ein Jude, gell? Das muss der Messias sein. Später, erst viel später, Apostelgeschichte 10, haben die Jünger, respektive der Petrus hier, ja durch den Geist, durch den Herrn selber, als er auf dem Dach des Simons saß in Joppe, heute Jaffa, dann diese unreinen Tiere gekriegt und da hieß es, du sollst sie essen. Und da hat ihm der Herr sozusagen gesagt, es sind nicht nur die Juden, die gläubig werden, sondern es werden auch andere, nämlich Nationenleute, zum Glauben kommen. Also iss mal die unreinen Tiere und mach nicht unrein, was ich rein gemacht habe. Das war aber später, gell? Das müssen wir wissen. Und in der Zwischenzeit, zwischen diesen beiden Ereignissen, war immer noch der Gedanke auch der Lernenden, die Rettung kommt aus den Juden. Das stimmt doch, gell? Der Retter Christus war ja Jude. Also die Rettung in Person kam tatsächlich aus den Juden. So, zurück zu dem Gespräch. Jesus sagt jetzt, wenn du die Schenkgabe Gottes wahrgenommen hättest und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendes Wasser. Ja, wenn du wüsstest, wer ich bin, gell, dann würdest du jetzt ganz anders reagieren. Die Schenkgabe Gottes, was ist die Schenkgabe Gottes? Es gibt ein schönes Wort vom Apostel Paulus in 2. Korinther 9, 15. Da sagt er, Gnade ist dem Gott aufgrund seiner unbeschreiblichen Schenkgabe. Wir schreiben fast alle Bibeln, schreiben hier hin, Dank sei Gott aufgrund seiner oder für seine Schenkgabe oder ähnliche Ausdrücke. Im Grundtext steht hier Charis, also Gnade. Warum ist es Gnade für Gott oder seitens Gottes? Wegen dieser Schenkgabe. Jetzt stell dir mal vor, Gott hätte Jesus nicht als das Opfer auf Golgatha installiert. Dann wäre die ganze Menschheit verloren, inklusive der Engel. Jetzt gibt es ja welche, die was dagegen haben, dass Gott mit der Zeit alle zum Glauben führt und die behaupten, wenn das so ist, hätte Jesus nicht sterben müssen. Das ist eigentlich verkehrt oder ein Denkfehler. Gerade weil Gott vorhat, alles durch Glauben oder zum Glauben zu führen, auch durch Gerichte, durch Zurechtbringung, durch Erziehung, musste Jesus sterben, um die Rechtsgrundlage dafür zu legen. Das wäre gar nicht anders gegangen. Das heißt also, in diesem Sinne ist das Gnade seitens Gottes oder Gnade für Gott. Hätte er das nicht so gemacht, ich philosophiere jetzt, weil das Unsinn ist, dann müsste er jetzt bedauerlicherweise seine ganze Schöpfung als verloren betrachten. Wäre kein wünschenswerter Zustand. Da er das aber anders geregelt hat und Jesus benutzt als Loschaos Opfer für die ganze Schöpfung, Römer Kapitel 8, hat er also Gnade für sich sozusagen erwirbt. Es ist ein gnadenreicher Zustand für ihn zu wissen, es ist alles geregelt. Gell? Und so muss man dieses Wort hier betrachten. Wenn du liest, Dank ist Gott, auch gut, gell? Stimmt ja, aber es steht halt nicht da. Sicher wird das Wort Charis auch in dem Wort für Dank mit benutzt, das ist ein Teil des Wortes. Aber wenn es so da steht, bin ich schon eher für den Kontext. Ihr kennt mich inzwischen ein wenig. So, und jetzt sagt er zu ihr, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du von mir lebendes Wasser bekommen können. Und ein Jude oder ein Israelit hat unter lebendem Wasser was ganz Bestimmtes verstanden. Das kannst du im Alten Testament nachlesen. Lebendes Wasser war für einen Israeliten, wenn eine Quelle sprudelt und frisches Wasser hervorbringt. Das war für ihn lebendes Wasser. Sie hat also mit dem Begriff lebendes Wasser sofort an buchstäbliches Wasser gedacht. Sie hätte niemals an etwas Geistliches gedacht, so wie Jesus es hier gemeint hat. Im Alten Testament steht Jeremia 2, Vers 13, mich, die Quelle lebenden Wassers, haben sie verlassen. Rein theoretisch hätten die Israeliten das wissen müssen, wenn ihre Rabbiner oder ihre Priester ihnen das richtig gesagt hätten, dass Gott die Quelle lebendes Wassers ist, hat er selbst gesagt, selbst im Alten Testament. Ist aber nicht so weit durchgedrungen, offensichtlich. Und wenn Jesus hier noch hinzufügt, wie wir das dann die nächsten zwei Verse lesen, dass wenn jemand dieses Wasser nimmt, was er hat, das sagt er hier, der wird selber zu einer Quelle lebenden Wassers. Ja, ist das nicht toll, gell? Die Frau hätte also, wenn sie theologisch gebildet gewesen wäre, wenn sie ordentlich unterrichtet gewesen wäre, hätte sie wahrnehmen können, dass er nicht von dem Wasser redet, von der Quelle, an der sie saßen, sondern dass er was anderes meint, nämlich ein geistliches Wasser sozusagen. Und deswegen heißt es ja im Vers 13, 14, wenn du von diesem Wasser trinkst, dann wirst du wieder Durst bekommen. Welcher auch von dem Wasser trinken würde, welches ich ihm geben werde, den wird keinesfalls dürsten hinein in den Äonen, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das hinein in äonisches, das heißt verborgenes Gottesleben fließt. Das heißt also, der heilsgeschichtlich Trinkende, der geistlich versteht, worum es hier geht, würde also selber dieses Wasser, von dem er getrunken hat, geistlicherweise weitergeben können. Und in Johannes 7, schon als Jesus auf dem Laubhüttenfest im Tempel war, da hat er schon zu den Juden gesagt, wenn jemand dürste, der komme zu mir und trinke. Gell? Puh, der hat keinen Wassergeruch dabei gehabt. Also ich frage mich, was die da gedacht haben, als er das gesagt hat. Ja, stell dich hier was weiß ich, vor das Thermalbad ohne Wasser und sagen, wer Durst hat, komm zu mir. Gell? Da sagen die Leute, der ist nicht mehr ganz dicht. Gell? Also versteht ihr, Jesus hat oft, ich bringe gleich etliche Beispiele, er bringt oft Dinge zur Sprache, die kein Mensch versteht. Und heute sind wir so gepolt, dass wir sagen, ja, du musst so reden, dass die Leute dich verstehen. Stimmt ja, gell? Wir bemühen uns ja auch beim Predigen so zu reden, dass uns jemand versteht, der das noch nie gehört hat. Keine Frage. Aber es gibt Dinge, die kannst du nicht anders sagen, als sie geschrieben stehen. Zum Beispiel, wenn es um äonisches Leben geht, um verborgenes Gottesleben. Das kann man dann noch erklären, gell? Aber ich werde niemals dorthin hier sagen, es ist ewiges Leben, weil das stimmt nicht. Und deswegen müssen wir auch Dinge sagen, die einer, der das noch nie gehört hat, vielleicht gar nicht versteht, vielleicht sogar weggeht, weil auch Jesus genau so geredet hat. Ich will euch mal ein paar Beispiele sagen. Hier das mit dem Wasser haben wir jetzt gehört, gell? Im Kapitel 5, da sagt er zu den Juden, das ist jetzt ein Umkehrschluss, ich will nur den einen Vers lesen, 5 Vers 38, da sagt er zu den Juden, sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, da ihr diesem, welchen jener Sande nicht glaubt, Ihr erforscht die Schriften, da ihr meint, in ihnen äonisches Leben zu haben. Und jene sind es, die mich betreffen, bezeugen. Also ihr habt das Wort Gottes nicht bleibend in euch und deswegen auch kein Leben. Das ist der Umkehrschluss. Wenn also jemand das Wort Gottes in sich hätte, hätte er bleibendes Leben, nämlich verborgenes Gottesleben, was unabhängig von unserem physischen Leib hier stattfindet. Und ja, dass das keiner versteht, kann ich mir vorstellen. Da haben wir doch heute noch Mühe mit, wenn es um solche Gedanken geht. Oder im Kapitel 6, da redet er davon, dass man sein Fleisch essen muss und sein Blut trinken, gell? Und dann sind die alle entsetzt und sogar etliche von seinen Lernenden gehen weg und sagen, das kann ja keiner hören. Wie soll man sein Fleisch essen und sein Blut trinken? Und sie haben nicht verstanden, dass es um die Wesenseinheit mit dem Christus geht, respektive um sein Wort, das ja, wie er selbst sagt, Geist und Leben ist. Keiner hat es verstanden. Oder in Johannes 14, da spricht er von der Wahrheit, vom Geist und von der Wahrheit. Das alles, was Jesus verkündet, alles, was er zum Ausdruck bringt, hat mit Leben zu tun, mit Wasser des Lebens, mit Wahrheit, mit Geist. Oder wenn wir an die Salbung des Geistes denken, aus 1. Johannes 2, 27. Immer wieder bringt er buchstäbliche Dinge und verwandelt sie in eine geistliche Bedeutung, wie auch eben die Salbung oder der Samen, 1. Johannes 3, göttlicher Same bleibt in ihm und damit hat er das Leben. Und es zielt immer und immer auf dieses verborgene Gottesleben, das er hier mit seinen Gaben sozusagen, mit seinen Wortgaben den Zuhörern vermitteln will. Und keiner versteht ihn. Ja, keiner versteht ihn. Wir gucken uns nachher noch ein paar Missverständnisse an. Das finde ich immer ganz interessant. Und deswegen brauchst du dich nicht wundern, wenn du heute einer bist, der sozusagen das Wasser des Lebens täglich trinkt, weil du dich mit dem Wort beschäftigst und du redest dann darüber mit Menschen, dass dich mitunter die Leute eben einfach nicht verstehen. Selbst wenn du dir Mühe gibst, verstehen sie dich nicht. Das heißt, es fehlt ihnen etwas, das Gott schenkt, nämlich das Aufnahmevermögen für sein Wort. Und deswegen können wir keinen zum Glauben zwingen, wir können keinen überreden, wir können uns anstrengen, wie wir wollen, oder wie es mal heißt, selbst wenn ich mit Engelszungen rede, gell, das hat keinen Wert. Aber wir haben die Verpflichtung und die Aufgabe, das Wort unseres Gottes, respektive das Wort Jesu, den Menschen zu sagen, es auszuteilen, gell. Steht schon im Alten Testament, wirft dann das Brot auf die Fläche des Wassers und wir teilen das Wort aus, was die Menschen damit machen oder was Gott ihnen genehmigt, damit zu machen, ist seine Sache, nicht unsere. Wir haben nur die Aufgabe, das Wort auszuteilen. So, und jetzt macht Jesus hier an diesem Gespräch eine ganz krasse Wendung und er sagt, ruf deinen Mann. Ja. Und er sagte, ich habe keinen Mann, wir haben es eben gelesen. Und er erklärte dann, wie ihr Leben verlaufen ist mit den 5 Männern. Und den sie jetzt hat, ist auch nicht ihr Mann. Also ein relativ wildes Leben hat die Frau wohl gehabt. Deswegen ist sie vermutlich auch zur Mittagszeit an den Brunnen gekommen, weil die meisten Leute mittags kein Wasser schöpfen. Es ist in der Regel zu heiß, obwohl das hier ja, wie wir noch sehen werden, im Dezember gewesen ist, wo es dort wahrscheinlich nicht so heiß ist. Und aber sie kommt um Mittagszeit, um keinen zu treffen, um sich nicht das Gespött der Leute anzuhören, vermutlich. Aber wie reagiert die jetzt? Die Frau, nachdem er ihr gesagt hat, wie sein Leben stattgefunden hat, dann sagt die, du bist ein Prophet. Erst hat sie gesagt, du bist ein Jude, warum redest du überhaupt mit mir? Und jetzt sagt die, hoppla, der kennt mein ganzes Leben, das muss ein Prophet sein. Und sie geht überhaupt nicht auf ihre Lebensverhältnisse ein, warum auch immer, ja, vielleicht hat sie sich geschämt, wäre ja, das Menschlichste eigentlich, sondern greift ihn gleich an mit seinem religiösen Denken, ja, mit seinem Glaubensleben als Jude und mit ihrem Glaubensleben und sagt, unsere Väter, die haben hier in diesem Berggebiet angebetet, und ihr Juden, ihr sagt, wir müssen nach Jerusalem gehen, um anzubeten. Was ein Unsinn, gell, könnte ich hinzufügen. Also sie hat gleich den Spieß rumgedreht, menschlich denkend, und hat gesagt, lass mein Leben in Ruhe, gell? Jetzt geht es mal um die Sache. Wir beten hier an. Warum? Dort war der Abraham, als er nach Kanaan ging, der Urvater sozusagen von Israel und auch den Samaritern, hat da gezeltet bei Sichem. Der Jakob später hat dort ein Land gekauft, einen Acker, hat den Brunnen gegraben, an dem die jetzt saßen und haben Wasser getrunken. Das war zwischen dem Berg Ebal im Norden und dem Berg Garizim im Süden. Das heißt, es sind zwei Berge in der Mitte von Israel, die ganz berühmt sind. Und dazwischen ist Sychar und da ist der Brunnen. Und zwischen diesen beiden Bergen oder an dieser Stelle, wie ich eingangs schon sagte, ist Israel durch Josua besetzt worden. Und Mose hat vorher gesagt, als er auf dem Nebo gestorben ist, auf der Ostseite vom Jordan, weit weg noch, wo der Herr ihm Israel zeigte. Da hat er gesagt, wenn er darüber kommt, dann betet ihr an auf diesen Bergen und baut ein Altar. Das heißt, wenn sie hier sagt, unsere Väter haben hier angebetet, da redet die von Abraham und von Jakob und von Josua, die dort ein Altar gebaut haben, weil der Mose das angeordnet hat, gell? Und so alt ist die Geschichte hier, das heißt, das waren 1500 Jahre vorher, ist das passiert, von dem die Frau hier redet. Die sagt, unsere Väter, Mose, Josua, Abraham und Jakob, alle waren hier an dieser Stelle, gell? Und du erzählst jetzt was von Jerusalem. Das musst du wissen, gell? Wenn wir diese Argumente hören. Und das hat die gelernt, das hat die in ihrer Kirche gelernt, in ihrem Tempel, von ihrem Priester, von ihrem Rabbi, dass das so ist. Sie hatten den Pentateuch, das die fünf Bücher Mose mit geänderten Namen hier und da, das ist auch unerheblich. Sie haben genau das geglaubt, wie auch die Juden oder das Haus Juda geglaubt hat. Und jetzt sagt sie, jetzt habe ich dich, gell? Die Urgeschichte von Israel hat hier stattgefunden und nicht in Jerusalem. Und das andere blendet sie aus, spielt auch keine Rolle. Jesus ist geschickt und geht darauf nicht ein auf den Streit, sondern wendet das Blatt und sagt jetzt, Moment mal, da kommt eine Stunde, da beten die weder hier an noch in Jerusalem. Er hat es gleich entschärft, hat es nicht gestritten, hätte jetzt argumentieren können als Theologe, argumentieren können, dass Gott gesagt hat, Israel ist das Zentrum und so weiter. Gell? Die ganzen Bibeltexte bringen, wo Jerusalem eine Rolle spielt. Das lässt er einfach weg, sagt, spielt keine Rolle mehr jetzt, sondern jetzt gilt, wir beten weder hier an noch dort, sondern wer Gott anbetet, muss ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten, wie es ja dann hier im Vers 24 heißt. Also er lenkt das Gespräch weg von diesen buchstäblichen Geschichtsereignissen, die ja stattgefunden haben, und macht sozusagen hier eine ekklesiale Deutung des Geschehens. Wir haben ja eigentlich drei, wenn es um diese Stunde geht, weil ich lese mal Vers 23 und 24 noch, da heißt, es kommt eine Stunde und sie ist jetzt, sagt ja Jesus, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche, die ihn anbeten. Gott ist Geist und denen, die ihn anbeten, ist nötig, in Geist und Wahrheit anzubeten. Nicht auf einem Berg, auf einem Altar, in einem Tempel, in Jerusalem oder sonst wo. Spielt überhaupt keine Rolle mehr. Es geht um den Geist und die Wahrheit. Da müssen wir anbeten. Und wenn es hier heißt, die Stunde ist jetzt, da gibt es jetzt verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Für mich ist die ekklesiale Deutung, also die Deutung, dass die Gemeinde, die Versammlung, die Ekklesia sozusagen keinen Tempel braucht. Da haben wir ja genug Bibeltexte. Wir haben den Geist der Wahrheit empfangen. Wir sind der Tempel Gottes. Und der Geist führt uns in der ganzen Wahrheit und so weiter. Wir brauchen keinen Ort. Paulus sagt, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Stephanus sagt, als er gesteinigt wurde, Gott wohnt nicht in handgemachten Städten. Gell? Also das war Allgemeinwissen der Glaubenden, Nachfolger Jesu. im ersten Jahrhundert, dass der Tempel keine Bedeutung mehr hatte. Das wäre die ekklesiale Deutung. Ich könnte jetzt noch eine millenarische bringen, das heißt fürs Millennium, da gilt auch nicht der Tempel von damals, sondern da gibt es einen ganz neuen, im sozusagen dritten Kosmos in Jerusalem, der ist viel größer, da ist die Herrlichkeit Gottes drin, da müssen die Nationen hinkommen, da wird dort angebetet. Das könnte ich mit der Stunde jetzt hier weniger verbinden. Und wenn wir die globale Deutung noch nehmen, nämlich die ganz am Ende das neue Jerusalem aus dem Himmel kommt, ja, wie sieht es denn da mit dem Tempel aus? Da ist da auch kein Tempel, sondern da ist das Lämmlein selber der Tempel und damit der Ort der Anbetung. Würde also bedeuten, auch alle, die zum Lämmlein gehören, sind Teil dieses Tempels, wie sie auch heute ja schon Tempel sind. Du siehst also, Jesus ist geschickt und sagt, jetzt vergiss mal das buchstäbliche Wasser, da gibt es was Geistliches, das ist viel wertvoller. Das ist das, worum es hier geht. Und jetzt wäre noch die Frage, wen beten wir denn an, wenn wir weder in diesem Berggebiet noch in Jerusalem anbeten, so wie das Jesus hier sagt. Ja, bete Gott an. Wer ist denn Gott? Dürfst du jetzt vielleicht auch mit Jesus reden? Und wie sieht es denn damit aus? Können wir das biblisch beweisen, dass das in Ordnung ist? Weil ich kenne genug Leute, die sagen, Jesus anzubeten ist Götzendienst. Oder sie sagen, Jesus hat keine Göttlichkeit, deswegen darf er auch nicht angebetet werden. Und ich will euch das an einem Beispiel deutlich machen. Es sind mehrere, aber es geht um einen Kerngedanken. Als Jesus vom Diabolos, dem Teufel, dem Satan, versucht wurde in der judäischen Wüste, Wildnis, kennst du die drei Versuchungen? Er hat 40 Tage gefastet und dann sagt der Teufel zu ihm, mach mal aus den Steinen Brot, dann hast du was zu essen. Steine ist eine Darstellung der Engelwelt. Er hätte Engel zum Brot des Lebens gemacht, kann er nicht machen, also war das nichts. Der Teufel wusste das wohl offensichtlich nicht. Dann sagt er zu ihm, spring mal von der Zinne des Tempels, weil Gott wird dich tragen, steht im Alten Testament. Er hat das auch nicht gemacht. Und dann das Dritte, und das ist für uns wichtig, da sagt der Diabolus ihm, wenn du mich anbetest, dann gebe ich dir alle Reiche der Welt, alle Regentschaften dieses Kosmos. Und was sagt Jesus jetzt zu ihm? Er sagt, ich bete dich nicht an, klar, warum? Du sollst nur Gott alleine anbeten. Und dieses Wort, was er hier gebraucht, griechisch heißt das proskineo, musst du dir nicht merken, es ist nur wichtig. Dieses Wort proskineo heißt eigentlich kniefällige Verehrung, hinkriechend verehren oder wie es verschiedentlich ausgedrückt wird. Also man verneigt sich oder fällt auf die Knie vor jemandem, um ihn zu ehren oder zu huldigen. Das ist der Ausdruck dieses Wortes. Die Gegner der Göttlichkeit Jesu sagen jetzt, siehst du, das hat mit Anbeten nichts zu tun. Ja, Moment. Wenn Jesus sagt, du sollst Gott kniefällig verehren, wie machst du denn das? Wenn er sagt, du sollst Gott, und er benutzt dieses Wort, proskineo, anbeten, alleine, meint er da nicht anbeten oder wie? Das ist doch hirnrissig, Entschuldigung, wenn jemand dieses Wort benutzen will, um die Anbetung zu eliminieren, von der Jesus redet. Im Gegenteil, wenn Gott angebetet wird, wird genau dieses Wort benutzt. Und jetzt gibt es eine Reihe Begebenheiten im Neuen Testament, ich will nur ein paar aufführen, wo mit diesem Wort auf die Anbetung Jesu gezielt wird. Als er geboren wurde, da kamen die drei Magier, meist wird ja gesagt, die Weisen aus dem Morgenland, die drei Magier aus dem Osten. Und zu ihm, was haben die gemacht? Sie beten das Jesuskind an. Gleiches Wort. Oder ein Leprakranker, Matthäus Kapitel 8, da kam er zu und betet ihn an. Ein Vorsteher, dem seine Tochter gestorben war, betet ihn an, gell, als er über diese Erde ging. Gleiches Wort, immer dieses Wort. eine Frau, deren Tochter dämonisiert war, eine kanaanäische Frau, die hat ihn auch gesagt, hilf meiner Tochter und betet ihn an. Also gibt es viele, viele Ereignisse, auch im Neuen Testament, selbst seine Lernenden beten ihn an, wo dieses Wort gebraucht wird. Und da Thomas sagt zu ihm, nach seiner Auferstehung, als er da erschienen ist, er konnte es nicht recht glauben, er wollte dann die Nagelmale sehen und die Wunde in der Seite. Und danach sagte dann zu ihm, mein Herr und mein Gott. Gell? Also wenn ich Hebräer Kapitel 1 noch nehme, da wird es noch viel schlimmer. Also die Göttlichkeit Jesu ist eindeutig bezeugt, wenn ich das als Wort Gottes natürlich wahrnehme. Und der Vers 6 im Hebräer Kapitel 1 ist für mich eigentlich der größte. Da heißt es, Hebräer 1, Vers 6, wenn er nämlich Gott den Erstgeborenen nochmals in die bewohnte Erde einführt, spricht er, und jetzt kommt ein Zitat aus dem Psalm 97, auch alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Gleiches Wort, proskineo. Alle Engel Gottes beten Jesus an. Wenn Jesus also hier sagt, wir brauchen eine geistliche Anbetung Gottes, wir brauchen keinen Tempel, in dem wir Gott anbeten, dann hat er recht. Und diese geistliche Anbetung zielt eindeutig natürlich auf den Vater, aber er sagt, was ihr mich in meinem Namen bittet, wird er für euch tun. Das heißt, Johannes 14, 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und der Philippus, als er ihm begegnet ist, nach seiner Auferstehung, da sagt er, ja, zeig uns mal den Vater, gell? Und was sagt Jesus zu ihm? So lange bin ich bei euch und du kennst den Vater immer noch nicht, gell? Wenn du mich anguckst, dann siehst du auch den Vater. Also, die Anbetung Jesu ist klar. Und zurück zu unserer Geschichte. Die Frau, von der wir hier die ganze Zeit reden, sagt jetzt zu ihm, ich nehme wahr, dass der Messias kommt. Also weil er gesagt hat, ihr betet weder hier noch dort, sondern es geht um den Geist und die Wahrheit, anzubeten im Geist und der Wahrheit. Und er sagt sie zu ihm, ich nehme wahr, oder mir ist klar, dass der Messias kommt. Steht ja auch in unserem Pentateuch, in dem samaritanischen Pentateuch. Die fünf Bücher Mose, der Samariter, steht das genauso drin. Nämlich in 5. Mose 18 hat Gott gesagt, einen Propheten gleich mir wird der Gott eurer Väter aus eurer Mitte erwecken. Und auf den haben die gewartet. Das war den Samaritern genauso deutlich, dass das dieser Prophet ist. Und jetzt sagt die Frau hier, ich weiß, dass der kommt. Und was sagt jetzt Jesus zu ihr? Ich bin es, der zu dir sprechen will. Ich betone das extra so, weil das so im Grundtext steht. Im Grundtext steht nicht nur ich bin. Ich bin es. Und dieses ich bin, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, ist doch genau die Stelle, die das Alte Testament mehrfach bringt, indem sie von Gott des Alten Testamentes redet. Jetzt müssen wir auch wissen, dass im ersten Jahrhundert das Alte Testament in Griechisch übersetzt worden ist, die sogenannte Septuaginta. Und diese Septuaginta war die Bibel auch des Apostels Paulus, die er in Blättern mit herumgetragen hat. Und in dieser Bibel steht, immer wenn im Alten Testament steht, zum Beispiel in 5. Mose 32, sagt Gott wörtlich, ich bin er, also ich er. Anihu, Hebräisch, würde also heißen, ich bin er, ich bin der Gott Israels. Und am Dornbusch, da sagt er was ganz anderes, nämlich, ich werde, welcher ich werde. Und diese beiden Begriffe, du die Septuaginta gleich machen. Sie macht aus beiden Begriffen Ego in mi, ich bin. Und dieses ich bin wird für die gesamte Darstellung des Gottes Israels im Alten Testament für die Septuaginta verwendet. Wenn also Jesus, und das war ja dann auch der Fall, weil sie ihn umbringen wollten, plötzlich sagt, wie es in der Septuaginta steht, ich bin. Und dann haben die gesagt, da macht sich zu Gott, gell? und wollten ihn umbringen. Und hieran erkennen wir, dass der Gott des Alten Testamentes, wie hier schon oft dargestellt, ja eigentlich auch Jesus selber gewesen ist als der Beauftragte Gottes. Jetzt war es der Frau zu viel. Sie sagt, jetzt platzt mir geistlich der Kragen. Sie ließ ihren Wasserkrug stehen, Vers 28, geht in die Stadt und sagt zu den Leuten, zu den Samaritern in ihrer Stadt, die Sychar hieß, sagt sie, ist dieser nicht der Christus? Der hat mir mein ganzes Leben erzählt. Erst ein Jude, dann sagt sie, ist ein Prophet. Auf dem Weg in die Stadt ist ja klar, das muss der Christus sein. So, und jetzt kommt die Zwischengeschichte. In der Zwischenzeit passiert, während die Frau in die Stadt geht, Folgendes. In der Zwischenzeit kommen die Jünger und sagen, wie vorhin schon gelesen, Rabbi, ess mal was. Und da sagt er, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht wahrnehmt. Jetzt sagen sie, hat er vielleicht irgendwoher was zu essen gekriegt? Sie haben das nicht verstanden, gell? Dass er nicht von buchstäblichem Brot redet, sondern sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und das ist wieder so ein Missverständnis. Die Bibel ist voll von Missverständnissen, die Jesus sozusagen geistlich meint und die Lernenden oder die Juden das buchstäblich verstehen. Er hat bei Nikodemus hat er gesagt, im Kapitel 3, du musst von Neuem geboren werden. Hat er gesagt, ich als alter Mann, wie soll ich in meine Mutter reinkommen? Gell? Und hat es überhaupt nicht verstanden. Die Samariterin haben wir eben behandelt, die das mit dem Wasser nicht verstanden hat. Im Kapitel 6, die Juden mit dem Fleisch und dem Blut, haben sie auch nicht verstanden. Wesenhafte Einheit mit Christus, völlig fremd. Sie haben an buchstäbliches Essen gedacht. Oder wenn wir in Johannes 7 gucken, dann, was war da gewesen, muss ich schnell gucken hier. Ja, da hat er gesagt, wo ich hingehe, da vermögt er nicht hinzukommen. Und da haben sie überlegt, was meint er jetzt, will er sich etwa umbringen? Und du siehst, die Juden haben immer fleischlich gedacht, die Jünger haben auch immer fleischlich gedacht. Ihnen war die symbolische Rede Jesu völlig unverständlich. Dann sagt er zu den Juden, ehe Abraham war, ich bin, in Johannes 8. Da sagen sie, du bist noch keine 50 Jahre und willst Abraham kennen, gell? Was für ein Unsinn. Oder Lazarus, als der gestorben war, hat er extra noch 2 Tage gewartet. Und dann kommt er zu Martha und da sagt er zu Martha, der ist eingeschlummert, gell? Und da guckt sie ihn ganz entsetzt an und sagt, ja, das sind 4 Tage, da riecht ja schon, gell? Und dann wiederholt sich Jesus und ist jetzt gnädig und da sagt er nicht nochmal, er ist eingeschlummert, sondern er sagt, ja, er starb und ich wecke ihn jetzt auf. Ja. Und hat keiner verstanden. Wenn du glauben hättest, sagt er zu Martha, dann würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Gell? Und später hat sie es dann verstanden. Oder die Lernenden sagen zu ihm, zeig uns den Vater, habe ich vorhin schon mal erwähnt. Und er sagt dann, ja, was denn, jetzt bin ich so lange bei euch und er kennt den immer noch nicht. Gell? Also Missverständnisse ohne Ende. Du kannst eine ganze Liste machen, ich habe etliche zusammengetragen, die uns zeigen, dass hier Jesus Dinge gesagt hat, die kein Mensch verstanden hat. Nicht mal die, seine Jünger, seine Lernenden haben das verstanden. Und deswegen brauchen wir uns nicht wundern, wenn das heute hier und da ähnlich ist. So, jetzt die letzte Geschichte, die letzte Perle für heute Morgen wahrscheinlich. Da sagt er doch, als die Frau in der Stadt war, wir haben gelesen, die Leute waren überzeugt, jetzt, was die ihnen erzählt hat. Und das haben sie gesagt, wir wollen den Mann kennenlernen und sind aus der Stadt gekommen. Viele, viele sind aus der Stadt gekommen, hoch zur Jakobsquelle. Und jetzt heißt es, in der Zwischenzeit sagt Jesus jetzt Folgendes. Ist es nicht noch 4 Monate und die Ernte kommt? Nehmt wahr oder seht. Ich sage euch, schaut und seht mit euren Augen, seht die Gegenden an, sind sie nicht schon weiß zur Ernte? Ja, was soll das jetzt? Gell? Es gibt in Istanbul ist das Orientalische Museum und im Orientalischen Museum in Istanbul gibt es einen Stein, Sandstein mit reingemeißelten Kalender, der sogenannte Gesa-Kalender. Und da wird die Ernte, die Saat in Ernte in Israel dargestellt, wann was gemacht wird. Wir haben extra so einen Erntekalender aus Stein. Ja. Und was uns hier interessiert ist, die Gerstenernte ist im April und die Weizenernte im Mai, kurz hintereinander. Gesät wird das Ganze im November. Jetzt sagt Jesus hier, als die an dem Brunnen sitzen, sind es nicht noch 4 Monate bis zur Ernte. Wie sieht das Gesäte 4 Monate vor der Ernte aus, nachdem es erst 2 Monate gesät worden ist? Ja, grüne Halme, gell? Da muss man nicht viel fantasieren. Das ist ganz normal. Jetzt sitzt doch Jesus dort und sagt, guckt mal, die Felder sind weiß zur Ernte. Ich habe das früher auch nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob ich es heute verstehe. Also ihr wisst ja, seit reichem Jahr mache ich hier Vers für Vers Johannes Evangelium und ich staune immer wieder, was da alles so drin vorkommt. Und wenn der Herr will und wir leben und ich auch das machen dürfe, wäre ich wahrscheinlich zum Jahresende fertig, weil ich habe einen Gang zugelegt und habe ein paar Sachen aus meinem Leben entfernt, sodass ich mehr Zeit habe. Aber es so spannend ist, gell? Ja, wie kannst du das jetzt zusammenbringen? Es gibt eine Erklärung, die mir sehr, sehr einleuchtend ist. Die ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das sage ich euch gleich. Ich habe viel gesucht und auch viel geforscht und selber gerätselt und hoch und runter diskutiert und zum Himmel geguckt und zurück. Es ist sehr schwierig, aber Folgendes wäre denkbar. Die Frau einer Stadt hat gesagt, da sitzt Jesus am Brunnen, der Messias, der Christus, der Wiederkehrende nach dem samaritanischen Pentateuch. Da sind die Massen geströmt. Und sie haben der Frau geglaubt, steht hier im Text. Sie glaubten den Worten der Frau zunächst mal. Und dann kamen die, wie sind wir früher durch die Felder gegangen? Denkt mal an die Geschichte, als Jesus am Sabbat mit seinen Jüngern durch die Felder ging und sie haben Ehren gerauft. Da gab es keine Wege, die sind mitten da durchgelaufen. Und genauso sind die Samariter aus der Stadt zur Jairusquelle gelaufen mit ihren weißen Kitteln. Und was sagt Jesus? Habt ihr nicht gesagt, es sind noch 4 Monate bis zur Ernte, die Felder sind noch grün? Nee, die sind weiß. Warum? Also viele kamen, die ihn hören wollten, die aufgrund der Frau geglaubt haben. Das war seine Ernte. Von dieser Ernte hat er geredet. Die Menschen, die auf das Wort Gottes gehört haben, die ihm geglaubt haben, beziehungsweise zunächst der Frau. Und was sagen die Samariter dann am Ende, nachdem sie bei ihm waren und ihm zugehört haben, die vielen weiß mit ihren weißen, wallenden Kitteln aus der Stadt herausgekommen sind? Es waren viele, viele, die gekommen sind. Da haben sie gesagt, wir glauben nicht mehr wegen deines Bezeugens, sagen sie zu der Frau. Denn wir haben gehört und haben wahrgenommen, dass dieser Mann am Brunnen Jakobs, der Jude, der Prophet, der Retter des Kosmos ist. Samariter haben das geglaubt, dass er der Retter des Kosmos ist. Da waren die Juden noch weit weg von diesem Glauben. Deswegen glaube ich, wie einmal es beim Paulus heißt, in normalen Bibeln steht den Juden zuerst und dann auch dem Griechen. Das steht nicht dort, wenn du genau hinguckst, das steht dem Juden, außerdem vorher auch dem Hellenen. Das heißt, die Nationen, die Hellenen, das Nordreich Israel, die eigentlich Entscheidebriefe erhalten haben, das waren die ersten, die begriffen haben, das ist der Christus. Und deswegen gibt es auch heute die vielen Evangelisationsgesellschaften innerhalb dieser Nationen, nicht in Israel oder in Juda. Ist eine andere Geschichte, gell? Aber die passt ja auch mit zu diesem Gedanken, weil eben gerade die Samariter da so begierig waren und geglaubt haben, dass das der Christus ist. Ja, der Retter des Kosmos, das steht in Johannes Kapitel 1 schon am Anfang, da sagt der Täufer, siehe das Lamm Gottes, das die Verfehlung des Kosmos enthebt. In Vers 7 sagt er, das ist das Licht des Kosmos, das jeden erleuchten wird. Und so kannst du auch das Johannes-Evangelium lesen und siehst, Gottes Ziel in der Heilsgeschichte ist, alles in seine Herrlichkeit zu verwandeln. Und das finde ich ist großartig. Gell? Das Wasser des Lebens, das geistliche Wasser des Lebens, das Wort Gottes ist es, was den Menschen Äonisches, das heißt verborgenes Gottesleben schenkt, heute schon und hier. Und deswegen, wenn du viel dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, wirst du selber zur Quelle dieses Wassers ganz anderen Menschen helfen. Und dazu schenke dir der Herr viel Mut, Kraft und Freudigkeit. Amen.